Ja, ein wunderbares Thema, das Thema Ruhe und ein wichtiges Thema für uns. Und wir haben eine große Herausforderung in dieser gegenwärtigen Zeit. Aber es ist nicht schwerer wie vor 100 Jahren oder vor 1000 Jahren. Es war immer schon schwer und es war immer schon leicht. Aber eine große Herausforderung heute ist es, sich abzugrenzen. Stille zu suchen und zu finden in einer Welt der bewegten Bilder, in einer Welt, wo die Welt uns so nahe ist wie die Hosentasche. Die Welt ist in unserer Hosentasche, das heißt an unserem Smartphone. Und wir werden ja nicht in Ruhe gelassen, auch wenn wir im Bus steigen, da haben wir auch die bewegten Bildschirme. Und überall will uns irgendjemand etwas sagen oder andrehen. Es ist auch schön, dass wir ein großes Vorbild haben in dieser Zeit. Und es war immer schon der Herr Jesus. Wir haben ein großes Vorbild. Und ich möchte über dieses Vorbild reden. Über den Herrn Jesus und seine Mitmenschen. Und wie er sich eben unterschied. Und dass wir in der Lage sind, so zu sein, so zu leben wie der Herr Jesus. Das ist sogar sein Wunsch, seine Absicht und das, was er gedenkt, in unserem Leben zu bewirken. Ich möchte mich diesen Tag ganz an ein Kapitel orientieren in der Bibel, das ihr sicher auch so gern mögt wie ich. Das ist Johannes 4. Wir haben hier schon diesen schönen Aufbau, diesen schönen Brunnen. Da haben wir es mit mehreren Personen zu tun. Wir haben eine besondere Frau und wir haben einen besonderen Mann, den Herrn Jesus. Und wir haben eine besondere Stadt. Das Kapitel ist sehr umfangreich. Ich werde aufgrund der knappen Zeit, die mir zur Verfügung steht, nicht dieses Kapitel lesen, sondern nur auszugsweise. Aber ich werde darüber erzählen. Jesus war am Taufen, wahrscheinlich im Jordangraben unten, bei Johannes dem Täufer. Und es wurde immer offensichtlicher, dass Jesus mehr Leute taufte wie Johannes. Und Johannes, auf ihn war das Fadenkreuz gerichtet vom Herodes. Und es war so weit, dass er verhaftet wurde. Und Jesus ergriff die Gelegenheit und ging zurück nach Galiläa. Und er musste aus diesem Jordangraben hinauf ins Gebirge. Und er zog einen ganz untypischen Weg, nämlich durch Samaria. Und wahrscheinlich sind sie recht früh gestartet. Wann geht die Sonne dort auf? Um 6:30, um 6:00? Vielleicht kurzes Frühstück. Sie sind um 7:00 los und mittags um 12:00 haben sie eine Pause gemacht. Vielleicht die erste Pause. Und sie waren schon über 5 Stunden am Weg. Und dieser Brunnen vor dieser Stadt bietete sich an, eine Pause zu machen. Aber der Brunnen war eben außerhalb der Stadt und das Essen war in der Stadt. Und so gingen die Jünger Essen holen, aber Jesus nicht. Warum? Der Text legt uns nahe, dass Jesus total entkräftet war, total erschöpft, vielleicht auch etwas entmutigt. Und er blieb an diesem Brunnen und schickte 12 Leute, Jause zu kaufen. Er war da ganz alleine. Aber nicht ganz alleine, denn die Stille dort draußen wurde durchbrochen von einer Frau. Diese Frau kam wahrscheinlich allein. Und wie aus dem Text hervorgeht, war es eine stadtbekannte Frau. Es war keine Prostituierte, aber jeder in der Stadt kannte diese Frau, denn sie hatte ein Stigma, einen großen Flecken in ihrem Leben. Und das war, sie war schon 5-mal verheiratet. Und jetzt lebte sie mit einem Mann unverheiratet zusammen. Diese Frau machte einen sehr enttäuschten Eindruck. Sie wirkte sehr frustriert. Sie kam an diesen Brunnen mit ihrem Schöpfgefäß. Sie kam schon oft hierher. Früher vielleicht in der Früh und am Abend mit den anderen. Jetzt aber in der heißen Mittagszeit, damit sie alleine sein konnte. Und mitunter dem Gespött der Menschen nicht ausgesetzt war. Was war die Ursache dafür, dass diese Frau fünfmal geschieden war? Vielleicht sind alle Männer gestorben. Aber das ist unrealistisch, oder? Vielleicht waren alle Männer nicht ganz richtig. Das ist ja oft bei Männern so. Oder? Man heiratet einen Prinzen und kommt dann drauf, dass es doch ein Frosch ist. Kommt drauf, dass er doch nur interessiert ist an Fußball und an einer Dose Bier. Vielleicht war es auch so, aber fünfmal. Nein, der Herr Jesus gibt uns Antworten, gibt der Frau auch die Antwort, was die tiefer liegende Ursache ihrer Unbeständigkeit war, ihrer Unruhe im Leben. Was hat sie dazu veranlasst, dieses Leben so zu leben, wie sie es erlebt hat? Lesen wir in Kapitel 4, Johannes, wer eine Bibel hat. Kapitel 4, Vers 13 und 14. Da sagt Jesus zu ihr an diesem Brunnen, an dieser Wasserstelle: Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wasser werden, das in das ewige Leben quillt. Es geht um die Frage, wo stillt der Mensch seinen Lebensdurst? Und es gibt zwei verschiedene Quellen in dieser Welt und nur zwei. Zwei Orte, wo du deinen Lebensdurst stillen kannst. Zwei Orte, wo du Freude und Zufriedenheit für dein Leben finden kannst. Es gibt den irdischen Brunnen, die irdischen Dinge des Lebens, und es gibt Jesus und nicht mehr. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten, Zufriedenheit und Lebensfreude zu finden, um ruhig zu werden in seinem Leben und beständig. Jesus redet hier von einer Zufriedenheit, die abgekoppelt ist von den Dingen des Lebens. Jesus sagt, wenn du von diesem Wasser trinkst, wirst du wieder dürsten und du wirst am nächsten Tag genau zur selben Zeit wieder hierher kommen. Wenn du aber trinkst von meinem Wasser, das ich dir gebe, das wird in dir eine Quelle werden. Sozusagen, du hast einen Brunnen in dir selbst, der dich unabhängig macht von diesem Brunnen. Und du musst nicht mehr hierher kommen, um zu schöpfen. Zufriedenheit unabhängig von äußeren Umständen. Oh, wie habe ich das gesucht? Mein ganzes junges Leben lang, bis zu meinem 24. Lebensjahr. Es hat schon begonnen als kleines Kind. Ich wuchs auf in einer sehr wohlhabenden Familie. Zumindest waren wir immer flüssig. Wir hatten drei Gastronomiebetriebe und mein Vater war die Großzügigkeit, oder ist, er lebt noch und wir lieben uns sehr. Mein Vater ist die Großzügigkeit in Person. Und Weihnachten war ja immer so ein Highlight. Ich weiß nicht, wie ihr das feiert, aber bei uns war es so, mein Onkel hatte eine große Metzgerei. Der andere Onkel hatte ein großes Sportgeschäft. Und wir hatten Gastronomiebetriebe. Und Opa und Oma, die waren oben drüber und hielten alles zusammen. Wir waren eine Sippe. Und Weihnachten war bei uns so, wir aßen bei Oma und Opa, es gab immer feines Essen, wir hatten eine Anbindung zur Metzgerei, alle konnten gut kochen, aber wir konnten nichts essen. Wir Kinder, denn wir waren so nervös. Denn was war nach dem Essen? Vier Bescherungen. Kannst du dir das vorstellen? Im Laufe des Abends flippten wir aus, wir Kinder. Von einer Bescherung zur anderen. Oder? Das ist so der Himmel für die Kinder. Die Bescherung. Und ich wusste ja oft schon, was ich bekam. Denn ich durfte ja das aussuchen, ich durfte Wünsche deponieren. Und ich kann mich erinnern, einmal war ich so ungeduldig. Ich wusste mein Geschenk und ich wusste auch, in welchem Raum es war. Und am Nachmittag, ich hielt es nicht mehr aus, am 24. Ich ging in diesen Raum ganz leise, ich nahm das Päckchen raus, wo ich vermutete, die Größe und alles, das stimmt. Ich nahm es, ich versteckte mich, machte es auf und spielte damit. Das war so ein Autosimulator, das war richtig mit Lenkrad und mit Gangschaltung. Und ich habe da eine halbe Stunde vielleicht gespielt, ich habe es wieder verpackt, ich habe es wieder dorthin gelegt, wo es war. Und dann bei der Bescherung habe ich so getan, wie wenn es eine völlige Überraschung wäre für mich. Interessant, wie wenn ich es an diesem Nachmittag schon merkte, es wird mich nicht zufriedenstellen. Und tatsächlich, nach den Weihnachtsferien, habe ich das Ding kaum mehr angerührt. Ich suchte was Neues. Ich freute mich auf nächstes Jahr. Dasselbe erlebte ich in Sachen Erfolg. Erfolg in Sport. Ich habe immer viel Sport getrieben. Jetzt ist mein Sport Spazierengehen. Das ist der beste Sport. Und eine große Leidenschaft von mir war Gleitschirmfliegen. Ich begann mit 15 Jahren. Damals war das Ganze in den Kinderschuhen. Und es war auch mit 15 Jahren gar nicht erlaubt. Meine Eltern haben es dann erfahren und ich bekam Flugverbot von meinen Eltern. Aber dann haben sie gesehen, dass mein Leben komplett zerstört ist. Und sie haben gesagt, gut, du darfst fliegen, aber nur mit einer Top-Ausbildung. Und ich durfte mit 16 einen Pilotenschein machen und ich stürzte mich dann hinein in dieses große Abenteuer. 10 Jahre lang exzessiv. Ich bin Weltcup geflogen. Ich bin in Südafrika gewesen, in der Schweiz, in Frankreich und eine große Leidenschaft von mir war Streckenfliegen. Also von A nach B fliegen, neue Rekorde aufstellen und ich war tatsächlich der erste Pilot, der vom Bodenseegebiet den Alpenhauptkamm überquert hat nach Südtirol in 6 Stunden 25 Minuten. Das war ein großes Ziel in meinem Leben. 3 Jahre lang habe ich auf dieses Ziel hingearbeitet. Dieses Ziel hat mir den Schlaf geraubt, als junger Mensch schon. Und ich habe mir gedacht, wenn ich dort unten stehe, im Süden, in Südtirol, in Italien, dann werde ich zufrieden sein. Und es kam der Tag, wo es gelang. Wir starteten zu 7, 5 sind schon am ersten Pass abgesoffen, sagt man. Und wir zu 2 sind weitergeflogen und haben uns das Rennen gegeben. Mein Kollege ist leider abgestürzt in Samnaun, hat sich aber nicht verletzt. Und ich bin als Einziger über den Alpenhauptkamm drüber geflogen. Und als ich da unten stand, habe ich gedacht, hey Christian, freu dich, jetzt hast du es geschafft. Und ich habe mich gefreut, aber 2 Wochen später wurde ich wieder durstig. Dasselbe habe ich erlebt in meinem Beruf. Ich habe den Beruf meines Vaters erlernt. Ich war Koch und mein Ziel war es, Starkoch zu werden. Und ich habe zielgerichtet auf dieses Ziel hingearbeitet und ich bin dann tatsächlich in einem der 3 besten Häuser in Österreich gewesen und habe dort gearbeitet. Die hatten 4 Hauben, also absolute Top-Bewertung. Ich habe natürlich auch viel gearbeitet. Zwischen 60 und 80 Stunden in der Woche und wir hatten und es war super lässig. Aber als ich da oben war, ein gewisses Ziel erreicht habe, habe ich da oben gemerkt, das macht mich nicht zufrieden und ich bekam wieder Hunger. Und dasselbe auch in Partnerschaften. Ich hatte einige Freundinnen, einmal die, einmal die. Dann habe ich meine Frau kennengelernt, das ist die hübscheste, die ich gehabt habe und habe. Aber ich habe auch gemerkt, auch Frauen können mich nicht befriedigen. Meine Frau hat immer gesagt, du brauchst Jesus. Also ich war nicht irgendwie total der Sandler oder der Drogenfreak oder so. Habe von allem ein bisschen was probiert. Aber sie hat gesehen, ich bin nicht angekommen. Und sie hat gesagt, du brauchst Jesus. Und ich habe das so lange nicht begriffen. Und eines Tages hat sie mich eingeladen auf einen evangelistischen Gästegottesdienst. Und da war die Predigt über Zufriedenheit. Wahnsinn, ha? Und ich kann dir sagen, ich habe mich unter dieser Predigt bekehrt. Radikal bekehrt. Ich war so vorbereitet. Mir war die Wohlstandsgesellschaft schon bis hier. Ich war so leer, aber so voll und doch so leer. Und ich habe gewusst, das, was mir fehlt, ist Jesus Christus. Und es war genau wie bei der Frau. Ich habe den Eimer stehen gelassen und bin zu meinen Leuten und habe Zeugnis gegeben. Es war einfach herrlich. Aber für viele erschreckend. Wie geht es dir? Bist du zufrieden? Unabhängig von deinen äußeren Umständen? Hast du Freude? Hast du eine innere Lebensfreude, die quillt und quillt und dich abkoppelt von den irdischen Dingen des Lebens, obwohl du noch drin stehst? Oder bist du noch auf der Suche nach Zufriedenheit? Und vielleicht auch schon, wie es mir gegangen ist, ein Stück weit frustriert. Du kannst aber mit niemandem darüber reden, weil du ja alles hast. Du bist einsam, alleine mit deinem Problem, mit deiner großen Leere. Gehen wir noch tiefer. Jesus geht noch tiefer. Was wir jetzt machen im ersten Vortrag ist Ursachenforschung. Warum haben wir so wenig Ruhe? Warum ist es so laut in unserer Gesellschaft? Und alles so bewegt. Und vielleicht, warum hast du in deinem Leben noch so viel Unruhe? Jesus geht tiefer. Jesus redet über Anbetung mit dieser Frau. Die Frau eröffnet das Thema. Sie macht einen Themenwechsel. Jesus sagt zu ihr, ja, wenn du nicht mehr hierher kommen willst, dann hole deinen Mann. Ich muss mit deinem Mann auch noch reden. Und die Frau hat gedacht, was redet der hier? Mein Mann? Sie sagt, ich habe keinen Mann. Jesus sagt, du hast 5 gehabt und jetzt lebst du mit deinem Mann zusammen. Hol den, nur den. Und die Frau sagt, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Und lass uns das Thema wechseln. Reden wir über Religion. Und Jesus sagt, ja gut, lass uns darüber reden. Und er kommt einen Schritt tiefer. Lest mit mir bitte Vers 20 bis 24 im selben Kapitel. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Es geht um die Frage, wo und was beten wir an? Und es gibt verschiedene Anbetungsorte, hast du schon gemerkt. Es gibt Jerusalem, es gibt den Berg Gerazim, es gibt das Forum Hoffnung. Und was gibt es sonst noch? Es gibt noch viele andere Gemeinden, wo man Gott anbeten kann. Wo betest du Gott an? Jesus sagt, das war alles früher. Jetzt kommt eine neue Zeit. Die Zeit, wo Menschen Gott anbeten in Geist und Wahrheit. Das ist ein großer Unterschied. Das macht einen Riesenunterschied. Weißt du, ich war an der Klagemauer 2- und 3-mal schon. Und es ist schön, dort zu beten. Und es gibt schöne Berge, wo man hinaufsteigen kann und sich Gott so nahe fühlt, vielleicht wie Berg Gerazim. Oder bei uns im Bregenzer Wald, die Kanisfluh. Hohe Berge. Aber wo kann man wirklich Gott anbeten? Wo beginnt eigentlich die geistliche Verbindung mit Gott? Was ist eigentlich Anbetung? Jesus sagt 2 Dinge. Geist und Wahrheit. Was ist Geist? Geist ist das Verbindungselement mit Gott, weil Gott ist Geist. Und wer ihn anbeten will, muss den Heiligen Geist besitzen. Und stell dir vor, weil die Frau die falsche Religion hatte, oder weil die Juden die richtige Religion hatten, aber keinen Heiligen Geist wie Nikodemus ein Kapitel vorher, hatten sie keine wirkliche Gottesbeziehung, hatten keinen Brunnen in sich selbst und waren angewiesen auf die irdischen Dinge. Und nicht nur die Frau mit ihren 5, 6 Männern, sondern auch Nikodemus mit seinem Riesenpaket Religion. Was muss der Mensch tun? Was darf er nicht tun? Und die Frau, welcher Mann ist der Richtige? Das heißt, das Erste, was man haben muss, ist Heiliger Geist. Darf ich dich fragen, hast du den Heiligen Geist? Das ist doch eine wichtige Frage. Das ist doch die Linie, wo unterscheidet zwischen draußen und drinnen, zwischen Kind Gottes und Kind des Teufels, zwischen verloren sein und errettet sein, zwischen Religion und echter Anbetung. Hast du den Heiligen Geist? Wie kann man erkennen, dass man den Heiligen Geist hat? Du kannst es erkennen an deiner Zufriedenheit und an deiner Lebensfreude. Nicht nur, aber auch. Wenn du ständig schöpfst an diesem Brunnen, an jenem Brunnen und noch die ganze Zeit am Hin- und Herrennen bist und am Schauen bist und oh, Handy klingelt und versäume ich nichts und so, dann könnte es sein, dass dein Leben noch ganz gekettet ist an das Irdische. Und du gehst vielleicht in die Gemeinde und du gehst in den Lobpreis-Gottesdienst, aber es ändert nichts an deinem Leben. Es ändert nichts an deinem Lebensgefühl. Es ist ein kurzes Aufflackern am Sonntag oder unter der Woche, aber dann bist du wieder ganz hungrig und durstig. Der Herr Jesus sagt, du brauchst den Heiligen Geist. Und wie bekommt man den Heiligen Geist? Ist nicht mein Thema heute, aber ist ein Kapitel vorne dran. Kapitel 3, das Gespräch mit Nikodemus. Das zweite ist Wahrheit. Geist und Wahrheit. Dieses Wort Wahrheit bedeutet Wirklichkeit. Eben durch den Heiligen Geist hat man eine wirkliche Verbindung mit Gott, aber dieses Wort bedeutet noch mehr. Dieses Wort kommt nämlich schon in Kapitel 3 vor, wo Jesus mit dem Nikodemus redet und wo er zu ihm sagt, in Kapitel 3, Vers 19, dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit seine Werke offenbart werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Wahrheit bedeutet Offenheit. Das griechische Wort ist ein verneintes Wort mit einer Verneinung am Anfang. Und das Wort bedeutet unverneint, verborgen sein. Und Wahrheit bedeutet mit dem Verneinen vorne dran, unverborgen zu sein, offen zu sein. Nicht so wie Adam und Eva nach dem Sündenfall sich bedecken und verstecken, sondern offen sein. So bin ich. Schau, Vater, so bin ich. Mit all meinen Schwächen bin ich vor dir. Mit all meinen 5 gescheiterten Ehen stehe ich vor dir und jetzt lebe ich in Unzucht und es tut mir leid. Das ist Wahrheit. Oder bei Nikodemus wäre es so, dass er sagt, Nikodemus war auch bedeckt durch viel Gebete, durch viel Fasten, durch viele Rituale. Und für Nikodemus bedeutet Wahrheit, oh mei, diese ganzen Feigenblätter, was nützen sie vor dir, oh Gott? Jetzt möchte ich so kommen, wie ich bin, ohne alle religiöse Bemühungen. Kannst du mich lieben, so wie ich bin, ohne meine guten Werke? Wahrheit. Wir brauchen nicht nur den Heiligen Geist, sondern der Heilige Geist befähigt uns auch, offen zu sein Gott gegenüber, uns ganz auf ihn zu verlassen und vor allen Dingen zuzulassen, dass er in uns seine Werke wirkt. So wie es heißt in Kapitel 3, wo ich gelesen habe, Vers 21. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Ich möchte noch abschließend etwas sagen über den Sinn des Lebens. Ich glaube, ich habe noch 5 Minuten. Stimmt das? David? 5 Minuten? In etwa. Gut. Der Sinn des Lebens. Wird viel darüber geredet, oder? Was ist der Sinn des Lebens? Was ist der Sinn des Lebens? Wenn wir wissen wollen, was der Sinn des Lebens ist, dann tun wir gut daran, zu schauen, wie Gott das Leben konzipiert hat. 1. Mose, Kapitel 2. Gott hat den Menschen geschaffen in seinem Bild, ihm ähnlich. Und Gott kam jeden Tag wahrscheinlich in diesen Garten. Nachmittags wahrscheinlich, weil es wird von einem Geräusch geredet. Es gab ein Geräusch, ein Wind. Gott kam jeden Tag und der Mensch kam zu Gott. Adam und Eva sagten, hey, Gott kommt, super. Und wie kleine Kinder rannten sie auf Gott zu. Weiß noch, wie ich nach Hause kam, wo meine Kinder noch klein waren. Wenn der Papa nach Hause kommt, ist Ausnahmesituation. Die Mama ist, sie ist da, der Papa. Und es geht los. Und ein Kind, 2 Kind, 3 Kind, herrlich. Es ist herrlich, Papa zu sein. Werde Papa. Unbedingt. Und es ist auch so schön, Töchter zu haben. Töchter. Das sind die, die absolut verliebt sind in den Papa. Die Töchter. Oh, wie war es für Gott, in diesen Garten zu kommen? Boah, herrlich. Weißt du, er kam gern. Es bedeutete ihm viel, die Menschen auf seine Arme zu nehmen. Und für die Menschen war es das Leben. Es war für sie das Leben. Das war absolute Zufriedenheit, absolute Erfüllung. Weißt du, Gott hat gesagt, ihr dürft von allen Bäumen essen, nur von einem nicht. Und der Mensch sagte, was? Alles? Das ist viel. Und den ganzen Tag, weißt du, gingen sie und nahmen von dem Baum, oh, das ist sauer, was ist das denn? Wir nennen es Zitrone. Und dann gingen sie weiter und dann denken sie, was ist das? Mango, das ist meins. Ist nicht so sauer, das ist gut. Mango und dann Gott kommt. Ja, Gott kommt. Und was ist mit den Früchten? War die Mango, Gott kommt. Es war herrlich. Die Gemeinschaft mit Gott. Seht ihr? Das ist der Sinn unseres Lebens. Wisst ihr was? Die Gaben Gottes genießen im vollen Ausmaß und gleichzeitig den Geber ehren und ihn nicht enttäuschen wollen. Und in der Mitte steht der Baum des Lebens, der uns zeigt, wir dürfen die Gaben Gottes genießen, aber in moralischer Abhängigkeit von unserem Gott. Genauso wie Vater und Kinder. Die Kinder freuen sich, sie lieben den Papa und sie wollen ihm unbedingt entsprechen und ihn nicht enttäuschen. Und sie wollen ja nicht, dass er schimpfen muss, wenn er am Abend heimkommt. Die Mama hat ja den ganzen Tag geschimpft. Und dann passiert etwas ganz Schreckliches. Wir können uns das gar nicht vorstellen, was da passiert ist. Ein Feind kam in den Garten und verbreitete Lügen über Gott. Er meint es nicht gut mit dir. Darum pack deine Sachen. Wende dich ab von Gott. Geh so weit weg wie möglich von Gott. Höchstens ganz kurz besuchen. Aber pass ja auf, dass du nicht zu religiös wirst. Nimm dein Leben in die Hand und werde glücklich. Ich rede aus eigener Erfahrung. Ich habe das schon hinter mir und ich bin sehr glücklich. Und du kannst es auch werden. Fall nicht rein auf diese Lüge, ihr werdet sterben. Ihr werdet nicht sterben. Und dann stolperte der Mensch in die ewige Unzufriedenheit und Freudlosigkeit und Friedlosigkeit. Und die ganze Schöpfung wurde mitgerissen und alles trauert bis zum heutigen Tag. Zielverfehlung, große Zielverfehlung, das ist die kapitale Sünde, um die es geht. Die Gaben Gottes rauben und den Geber verleugnen. Weißt du, Gott gibt es gar nicht. Jetzt haben wir es erkannt. Gott sei Dank haben wir so viele Unis in Dresden und in Wien und in Innsbruck. Jetzt haben wir es erkannt. Gott sei Dank. Mei, sind wir froh, dass wir nicht mehr im Mittelalter leben. Den gibt es gar nicht. Und man geht ins Wirtshaus und man bestellt ein Wiener Schnitzel mit einem Bier. Oder gestern haben wir gegessen in Dresden Ente mit Knödel und Soße. Soße ist richtig in Dresden, habe ich gehört. Und Blaukraut und schauen uns die Kirchen an und das Rathausgebäude, die Frauenkirche und alles. Und mei, das sind ja so schöne Museen, die Kirchen. Aber jetzt, und die Leute waren so arm, aber sie wussten das. Sie hatten ja keine Unis. Den gibt es nicht. Das ist Zielverfehlung. Das ist Sünde. Das ist so kapital. Und was hat es gebracht? Das, was wir erleben, Unruhe. Und so möchte ich dich ermutigen. Kehre um. Kehre um. Komm zurück in deine Bestimmung. Lebe das, wozu du geschaffen wurdest. Wenn du diese absolute Unruhe in dir noch hast, wenn du nicht sicher bist, dass du den Heiligen Geist hast, wenn du noch nicht unverborgen vor Gott erscheinen kannst in deinen vier Wänden, dann kehre um. Wenn du dir nicht sicher bist, dann mach es einfach nochmal. Sprich es nochmal aus. Mach es nochmal fest. Schreib deine Sünden auf ein Blatt Papier. So wie ich das gemacht habe vor 23 Jahren und knie dich hin und lies Gott vor all deine Flecken, sei einfach nackt vor ihm. Im Glauben, dass er dich nicht verstößt, so wie Jesus Christus versprochen hat, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Es gibt ja keinen Schandfleck, der so groß wäre, dass Jesus sagt, es ekelt mich davor. Wenn du es schon gemacht hast, aber du merkst, irgendwie hast du den Faden verloren, dann mach's einfach nochmal fest. Wir brauchen ja tagtäglich fast eine kleine Bekehrung. Verstehst du, Luther hat gesagt, Buße ist ein freudiges Geschäft. Kurze Traurigkeit und dann lange Freude. Mach's nochmal. Mach's nochmal fest. Immer und immer wieder.